Ich möchte zu Beginn nochmal an das Lied erinnern. Wir haben der Johannes Timotheus Hermes, heißt er. Der hat geschrieben, ich habe von ferne, Herr, deinen Thron erblickt. Ja, geht denn das, ne? Der war doch ein Mensch wie du und ich. Denke ich wenigstens. Ich kenne ihn persönlich nicht. Das wird sich noch ändern. Also, das war so prächtig im Vers 2, was ich im Geist gesehen. Und dann sagt er im letzten Vers, ich bin zufrieden, dass ich die Stadt gesehen. Ja, das sind so drei Bemerkungen, die mir auffielen. Die Frage ist ja, wie ist das mit uns? Der Mann hat vor 200 Jahren sowas Tolles erlebt und jetzt sagen wir, oh, das ist prima, gell? Und wir fangen dann an zu jammern und sagen, ja, und wie ist das mit uns? Habe ich die Gelegenheit denn nicht? Wann sehe ich das Ganze? Ich wäre auch gern mal dort. Und was da so für Wünsche gibt, ist ja verständlich. Am letzten Mal haben wir gesagt, die Frage gestellt, würdest du auch gern mal da in den Himmel gucken, wie das da aussieht? Und ja, die Antwort war, kein Problem, lies die Enthüllung, gell? Weil der Johannes hat ja für uns da hingucken dürfen. Der war ja dort. Im Geiste wurde er befunden. Und dieses griechische Wort, das Ginomai, das heißt, es ist eine wesenhafte Anwesenheit. Er hat nicht nur geträumt, sondern Gott hat ihn dahin versetzt. Wir finden das bei Ezekiel, bei Philippus und Henoch etc. Also es gab immer wieder Gelegenheiten von einzelnen Glaubenden, die eine ganz besondere Erfahrung im Geiste machen durften, die eben wie bei Johannes bis hin zur wesenhaften Erfahrung reichen. Und deshalb wird im Vers 3 ja gleich gesagt, glückselig, wer sich mit dieser Prophetie beschäftigt. Und ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, ich habe schon vielleicht 15 Predigten darüber gehalten, nicht bei euch, sondern zwischen Nordsee und Alpen, und habe gesagt, Brüder, das Lesen der Enthüllung macht glückselig. Fang endlich damit an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Beschäftige dich mit der Enthüllung und du wirst staunen, was da alles zu finden ist. Und vor allem, wenn du sie möglichst wörtlich liest, wird das Ganze noch viel herrlicher. Und wir wollen versuchen, auch heute Morgen ein wenig weiterzukommen, was das Kapitel 4 anbelangt, mit diesem Blick in den Himmel. Heinz hat ja schon den Anfang kurz wiederholt, als die Tür aufgeht und er dann den Thron sehen darf. Und jetzt wollen wir mal gucken, was an diesem Thron alles zu finden ist, ob uns das weiterhilft, gell? Und die Frage ist ja auch immer, na, welchen Nutzen habe ich jetzt davon? Oder in der Welt heißt, was bringt mir das, ne, wenn ich das oder jene mache? Ja, also beim Wort Gottes brauchen wir darüber eigentlich nicht zu diskutieren. Da kannst du 1. Mose 1, Vers 1 lesen und fragen, was bringt mir das? Ja, da hast du einen Blick in die Herrlichkeit Gottes getan. Da geht es schon mal um das Licht. Und der erste Satz der Bibel, wir haben ja eine Schwester in der Schweiz, die sich sehr mit Zahlen beschäftigt, der gibt die ganze Enthüllung wieder, wenn du das von der Zahlenseite her betrachtest. Und das jetzt würde ich sonntags nicht predigen, davon abgesehen. Aber nur, damit das mal gehört worden ist. Also dass unsere Bibel, das Wort Gottes, ist ein harmonisches Buch von Anfang bis Ende. Da brauchen wir uns nicht zu streiten, ob jetzt die Kirchenväter das Richtige ein- und aussortiert haben, wie das im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist. Wer hat denn da drüber gestanden? Wer hat denn das Ganze sozusagen gesteuert, genehmigt, veranlasst, egal was du da zu sagen willst? Es ist Wort Gottes und wenn du das nicht glaubst, dann wäre es besser, wärst du heute Morgen zu Hause geblieben. Oder gehst zum Gallusmarkt, ja, am Bühnigen, da ist auch was los. Also wer glaubt, dass das Wort Gottes ist, der muss nicht mehr sortieren, der muss nicht zweifeln, haben die Kirchenväter das richtig gemacht. Sind die Verse da richtig eingeteilt oder warum ist denn da ein Absatz und da keiner und weiß der Geier, was die Theologen sich alles einfallen lassen. Und ist das ein frühes oder ein spätes Wort oder hat der das überhaupt nicht geschrieben, sondern gehört von irgendeinem anderen, hat abgeschrieben und... Also wenn du die ganzen theologischen Kommentare liest, was du nicht machen musst, dann wirst du merken, keiner hat Ahnung. Die tun nur alle so, als hätten sie viel Ahnung. Ich rede nicht von dem Fachwissen in der Sprachkunde und anderen Dingen. Ich rede von Ahnung, von Wesenhaftem, von Wahrnehmung aus dem Wort heraus, was das Wort mir sagt und den anderen Glaubenden. Da muss ich keine Grammatik kennen und kein Griechisch und kein Hebräisch. Das ist alles schön, wenn man es kann, aber es muss nicht sein. Und ich sage jetzt nicht, du musst dich nie damit beschäftigen und kannst das links liegen lassen, wenn das interessiert. Also das natürlich machen. Aber wichtig ist, dass wir den Geist der Sache erfassen, was das Wort mir von dieser Seite her zu sagen hat. Und da hat die Enthüllung eine ganze Menge zu sagen. Sie ist das Thronbuch, haben wir gelernt. Sie ist das Trostbuch. Sie ist ein Buch, was mich zum Ziel der Heilsgeschichte führt, genau wie mein Apostel Paulus. Sie zeigt mir Dinge, die ich ohne die Enthüllung nicht wissen würde. Kein Paulus redet über das, was wir hier sehen. Kein Petrus und wie sie alle heißen. Die haben alle andere Schwerpunkte. Wir brauchen also jeden Einzelnen. Du musst den Jakobus, den Petrus, den Johannes und den Paulus haben und auch die Enthüllung. Du brauchst den Mose und den Hiskia und den Daniel. Also verstehst du, das ganze Wort als Ganzes brauchen wir. Lasst euch nichts wegnehmen. Es gibt ja Brüder, die haben aus dem Schwert ein Taschenmesser gemacht, weil sie nur noch so wenig darin lesen müssen, weil es sie angeblich nicht betrifft. Es ist traurig, wenn es so ist. Lasst uns miteinander reden. Ich beweise euch das Gegenteil. Also die ganze Schrift ist für uns wichtig. Und ich bin ja froh, dass das wer gesagt hat? Der Apostel Paulus, gell? Und wovon hat er denn da geredet, als er sagte, die ganze Schrift ist nützlich und wichtig und so weiter zum Timotheus. Der hatte die Pergamente, wahrscheinlich die Septuaginta, zur damaligen Zeit, das Alte Testament. Und das, was vielleicht an schriftlichen Aufzeichnungen, ich erinnere an das Buch, was du mir gegeben hattest mal, von dem Mann, dessen Namen ich eben vergessen habe, der bewiesen hat, ziemlich eindrücklich, dass eben auch damals schon Aufzeichnungen gemacht worden sind. Die Apostel waren keine blöden Leute, die wurden nur so genannt, Idiotes, ne? Und darunter hat man früher einen verstanden, der nicht studiert hat, vielleicht nicht in die Schule gegangen ist, oder ein Analphabet war, was auch immer. Aber das waren keine Idioten, sondern der Petrus war ein Unternehmer. Der musste auch Buchführung verstehen. Und die haben geschrieben, die haben Aufzeichnungen gemacht. Du kannst aus ihren Äußerungen erkennen, dass sie das, was sie von Jesus gehört haben und was er selber auch geschrieben hat, dass sie das weitergetragen haben, dass sie das benutzt haben auf Holztäfelchen und anderen Unterlagen, um das aufzuheben, um es dann weitergeben zu können, um darüber zu reden. Die traditionelle Theologie und vielleicht auch unser Verständnis ist immer so gewesen bis jetzt, dass wir gesagt haben, ja, die haben das gehört, haben sich das gut gemerkt und der Geist hat sie wieder daran erinnert und dann konnten sie das weitersagen. Und wenn man diesen Argumenten folgen kann, und auch einigen Aussagen der Apostel kann ich daraus schließen, dass sie offensichtlich A, vorhandene Aufzeichnungen hatten und B, auch selber was aufgeschrieben haben. Und das ist dann weitergegeben worden. Sodass wir im Übrigen auch eben auf diese Art und Weise der Lukas dann in seiner Apostelgeschichte oder in seinem Evangelium auch viele vorhandene Dokumente benutzen konnte, vielleicht sogar Originalschriften von Jesus, die er schon aufgeschrieben hat während seiner Zeit. Denn dass er geschrieben hat, steht geschrieben. Und da müssen wir nicht drüber streiten. Gut, also ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde über diese Dinge sprechen und wir vergessen dann die Enthüllung. Das geht ja nicht, sondern wir müssen ja zum Kapitel 4 zurückfinden. Nur damit wir einmal, damit ihr versteht, die Beweggründe, darüber zu predigen. Wenn du das alles gelesen, studiert, dich mit beschäftigt hast, hast es wirken lassen und siehst diese Herrlichkeiten, dann musst du einfach dazu was sagen. Und deswegen bin ich heute Morgen ja hier, um das zu tun. Also, wir haben den Thron gesehen und jetzt wird im Abvers 6, der Heinz hat es ja gelesen, ich lese den Vers 1 nochmal etwas wörtlicher und dann sprechen wir ein wenig darüber. Jetzt wird hier gesagt, und angesichts des Thrones oder vor dem Thron, kannst du auch sagen, da war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, Achtung, und rings des Thrones, vier Lebewesen voller Augen. War ja schon merkwürdige Dinge, gell? Und jetzt da merkst du wieder, der Johannes hat was gezeigt bekommen als Mensch, wo ihm die Worte fehlen, das zu beschreiben. Der hat so denke an den Liederdichter, ich habe den Thron gesehen. Wo hat er denn den gesehen? Wahrscheinlich in der Enthüllung oder in biblischen Beschreibungen, die ihm vorliegen. Aber er selber bestimmt nicht am Thron, sondern das inspiriert, das nimmt dich mit hinein, wesenhaft diese Schilderung. Und dann siehst du, wie der Johannes das beschreibt. Und deswegen, ja, ein gläsernes Meer, das gibt es schon mal gar nicht. Ne? Entweder ist es Wasser oder Glas. Und wie Kristall, also Kristall würde ja sagen, Kristall, das ist was ganz Klares, Reines, Durchsichtiges, Diamantenes, egal wie. Ne? Wir haben letztens über den Jaspis gesprochen, dass der auf dem Thron sitzt, aussieht wie Jaspis. Und haben gesagt, ja, es gibt farbigen Jaspis, aber der ist verunreinigt. Offensichtlich gibt es auch nicht verunreinigten Jaspis, nämlich Kristall, der ganz klar ist. Und damit wird Gott beschrieben. Gott wird nirgends mit Diamant beschrieben, auch Jesus nicht. Das Wort gibt es in der Bibel nicht. Im Alten Testament gibt es 3 Hinweise, die vielleicht Diamant bezeichnen. Das ist aber nicht sicher. Im Neuen Testament steht es überhaupt nicht. Also wir erfahren etwas von klarem, hellem Kristall. Das stellt die Reinheit, die Klarheit, die Unvermischtheit, die göttliche Ruhe da, verstehst du? Frauen sind da mehr für Schmuck als Männer, üblicherweise, wenn du so einen ganz klaren Diamanten geschenkt kriegst, ja, so in der Größe. Wäre doch was, gell? Und dann kannst du dich daran erfreuen. Und jetzt musst du dir das vorstellen, der ist so groß wie die ganze Stadt und jetzt bist du mittendrin in dieser kristallenen Herrlichkeit, so muss sich ja der Johannes gefühlt haben. Da fehlen mir die Worte, da fehlen mir die Worte, mein Deutsch gibt das nicht her. Und ich glaube, keine Sprache der Welt ist fähig, diese Herrlichkeit auszudrücken. Ja, gläsernes Meer, ich möchte euch ein bisschen provozieren zum Neu-Nachdenken. Ihr kennt das, man muss auch mal neue Denkanstöße geben, um eine Denkspur zu legen. Hier wird ja dieses gläserne Meer beschrieben, später dann, dass es mit Feuer vermischt ist. Ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Wir lesen das mal im Kapitel 15, Vers 2, damit wir nicht nur theoretisieren, sondern auch gucken, was im Wort geschrieben steht. Kapitel 15, 2, da heißt es wieder, als die 7 Engel ihre Plagen kriegen, dann vorher steht geschrieben, und ich nahm etwas wie ein gläsernes Meer wahr, mit Feuer vermischt, das ist dasselbe Ding, von dem wir hier im Vers 6 reden, vom Kapitel 4. Und ich sah die Siegenden über das wilde Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens auf das gläserne Meer zustehend. Und sie hatten Harfen Gottes. Also gläsernes Meer mit Feuer vermischt, da stehen Sieger um das Meer oder oben drauf am Rand, auf das Meer zu, stehen da wörtlich. Und das sind die, die das wilde Tier nicht angebetet haben und auch das Mahlzeichen nicht angenommen. Also Märtyrer der Endzeit sind schon durch Sterben und Auferstehen, Verwandlung, da an den Thron hingekommen und stehen um das Meer herum. Und das ist mit Feuer vermischt. Und die singen dann auch Lieder, das siehst du auch an anderen Stellen. Sie haben ja auch Harfen. Das musst du jetzt mal beschreiben, ne? mit den Worten, wie Johannes das gesehen hat. Und warum ist jetzt dieses gläserne Meer mit Feuer vermischt? Ich habe mir da lange Gedanken drum gemacht und die Enthüllung hin und her studiert, gewälzt, besprochen, ihr kennt die Geschichte. Und jetzt ist für mich, wäre eine logische Argumentation, ehe ich die erkläre, müssen wir noch Kapitel 14, Vers 11 lesen. Kapitel 14, Vers 11. Ist ja gleich in derselben Ecke. Da ist ein seltsamer Text. Da heißt es, von denen, die das Mahlzeichen angenommen haben, also die Leute, die jetzt eben nicht um das gläserne Meer stehen, weil sie das nicht gemacht haben, sondern die, die das gemacht haben, die kommen in den Feuersee. Gell? Und da heißt es von denen im Kapitel 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt hinauf, hinein in die Äonen der Äonen, und sie haben tags und nachts keine Ruhe. Die, die das wilde Tier und das Bild anbeteten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens nimmt. Gut, also der Rauch ihrer Qual steigt hinauf, hinein in die Äonen der Äonen. Normale Bibel schreibt hier, darauf, ihre Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch gut, aber mit den Äonen ist besser, wir reden nachher noch kurz drüber. Ich hoffe, dass ich das bis Mittag schaffe. Und dann merkst du was? Da gibt es Ausleger, zum Beispiel die astatistischen Richtung der Bibelkommentar, was die Bibel lehrt. Manche kennen den von euch. Da steht doch glatt drin, ja, weil vor dem Land, ne, steigt das auf. Das ist ja da, Vers vorher heißt es ja, die Engel in das Limmlein stehen da rundum und gucken sich das an. Und da sagt doch der Ausleger, ja, die nehmen das zur Kenntnis. Und dann dreht sich das Limmlein rum und geht weg. Also das Lamm, sie sagen ja Lamm. Das Lamm dreht sich rum und geht weg. Das heißt, da kann das gar nicht mehr anziehen. Ne? So schlimm ist das. Deswegen geht er weg. Da habe ich gedacht, das ist wie Kindergarten, gell? Ich mache die Hände vor die Augen und sage, ey, jetzt bin ich weg, ne? Mich kann keiner mehr sehen. Da muss man sich doch mal mit beschäftigen. Warum steht denn das so hier? Was ist denn das für ein Grundtextwort? Wo kommt denn das her? Und wenn wir dem Wort auf den Grund gehen, dann erfahren wir hier, dass dieses Basanos, was hier mit Qual übersetzt worden ist, erstens einer späteren Kretzität angehört, also der griechischen Auslegung der Sprache einer späteren Zeit. Und die ursprüngliche Bedeutung, ich lese euch das nachher noch vor, wir kommen mal dahin, die ist etwas an den Prüfstein reiben, heißt das. Das heißt, ein Prüfstein, ob er sich dreht oder steht, ist egal. Geh mal mit Gold zum Goldschmied, was der macht. Das willst du deinen Schmuck verkaufen, gell? Dann nimmt er deinen Schmuck, den Ring, und reibt den an seinen Prüfstein, tut ein paar Tropfen Flüssigkeit drauf und sieht genau, das ist Gold. Oder sagt, na, das war nichts, ne? Aluminium, sieht nur so aus. Und an dem Prüfstein entscheidet sich, was das für ein Material ist. Würde also bedeuten, das gibt es übrigens auch in der Forschung oder in der Materialforschung heute schon seit vielen Jahren, dass man Materialien an Schleifsteinen hält, an den Prüfstein, und der Funkenflug, der da entsteht, das Lichtspektrum kannst du analysieren mit dem Computer und dann siehst du genau, was für ein Material das ist. Alle Bestandteile kannst du auflisten aufgrund des Lichtes, was dabei entsteht und das geschliffen wird. Wenn also hier Rauch aufsteigt, ihres Prüfsteins, wenn ich das Wort Qual mal älter übersetze und sage Prüfstein, würde doch bedeuten, was ist denn Rauch? Rauch ist in der Bibel eine Information. Wir haben in Kapitel 8, Vers 3 den Turboengel, so nenne ich den gerne, der den Gebeten der Heiligen, die wie Räucherwerk aufsteigen, noch Räucherwerk dazu gibt. Das heißt, er tut mit Rauch die Gebete verstärken. Und der Rauch ist also die Gebete der Heiligen, eine Information für Gott, die der Engel nochmal mit zusätzlicher Information versorgt, nämlich Rauch. Und wenn du die ganze Bibel studierst und alle Rauchstellen dir anguckst, wirst du feststellen, immer wenn es qualmt, gibt es irgendwie auch Information. Das heißt am Sinai, das heißt in der Enthüllung bei den Heuschrecken, da machen die anderen das auch nach, sie haben Rauch mit Heuschrecken, da gibt es eine ganz dämonische Information. Also Rauch ist eine Information. Eindeutig, da müssen wir nicht drüber diskutieren, wenn du dich mit beschäftigst. Das würde also hier bedeuten, die Information ihres Prüfsteins, nämlich das Ergebnis des Prüfens, steigt ständig vor dem Lamm auf, heraus aus diesem gläsernen Meer, das mit Feuer vermischt ist, weil ich glaube, das ist der Ausgang vom Feuersee, aufgrund dieser Schau, wie ich es eben beschrieben habe, und noch ein paar Gedanken, die später noch kommen. Also verstehst du, die sitzen alle um das gläserne Meer, die gucken da rein, da sind auch die Sieger, da sind die 24 Ältesten, da sind die vier Lebewesen, da ist der Thron mit dem Jaspis-ähnlichen Gott, da ist das Lämmlein drauf, Lämmlein ist Leibesgemeinde und Christus zusammen. Das heißt, wir gucken da auch mit hin. Und jetzt siehst du hinein in diesen Gerichtsort und Reinigungsort, der nämlich mit Feuer dargestellt wird, und siehst ständig die Information derer, die dort zurechtgebracht werden, die aufsteigt vor diesem Lamm. Und das hinein in die Äonen der Äonen. Warum denn? Ja, wenn die Äonen zu Ende sind, gibt es kein Feuersee mehr, da brauchst du keinen mehr prüfen, da ist alles in der Herrlichkeit Gottes aufgegangen. Deswegen ist die Formulierung von Ewigkeit zu Ewigkeit Unsinn. Das ist völlig falsch. Das ist eine falsche Übersetzung des Grundtextes, die irreführend seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, die Leute in die Irre führt. Lasst euch nicht von einreden in unserer Bibelstände einmal ein Wort von ewig. Es gibt andere Begriffe, die eine Endlosigkeit ausdrücken. Aber dieses Wort, das mit ewig übersetzt ist, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, ist nicht endlos. Es ist immer ein Zeitraum mit Anfang und Ende. Wir haben schon oft genug darüber gesprochen. Und ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen. Und an diesen Stellen hier siehst du den Unsinn ganz besonders deutlich. Eine Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit, die nicht mal das Lamm mit angucken kann, was es angeblich rumdreht und weggeht, ist für mich Gotteslästerung. Ja, sowas übersetzt und lehrt, ist für mich ein Gotteslästerer. Ich sage es ganz deutlich, auch wenn es für manche vielleicht zu hart ist. Wenn du was anderes predigst, was stimmt, bin ich mit dir völlig einig, aber predige nicht, die Qual der Hölle ist ewig. Das ist für mich Gotteslästerung, wer das macht. Entweder aus Mutwillen oder aus falscher Belehrung, spielt keine Rolle. Ändere deine Meinung und passe sie dem Wort an. Also wir erleben hier einen ganz herrlichen Moment, den der Johannes sehen kann in diesem gläsernen Meer, das wie Kristall ist. Das ist der Ausgangsort, als Denkanstoß, der Ausgangsort der Geprüften, dort werden sie erscheinen, nämlich direkt in der Herrlichkeit Gottes. Wenn ich das auch später verlege, am Ende der Enthüllung würde das bedeuten, sie können, wenn sie durch das gläserne Meer marschiert sind, auch in die Stadt reingehen, weil die da rundherum stehen, haben alle schon ihre weißen Gewänder als Sieger, die auch Zutritt in die Stadt haben. Es sind also zwei verschiedene Bilder, die aber trotzdem die gleiche Aussage für mich beinhalten, nämlich Ziel ist der Zurechtgebrachten, die Herrlichkeit Gottes. Sie werden in der Herrlichkeit Gottes landen und es gibt kein anderes Ziel. Es gibt nur dieses eine Ziel, da gibt es auch keinen Umweg. Alle müssen denselben Weg gehen. Und deswegen ist für mich auch die Enthüllung ihrer Gesamtschau so großartig, wenn ich sie dann mit dem Petrus-Gedanken zusammenbringe, der zwei Schöpfungen, von denen er redet. Und ich kann dann die vier Schöpfungen erkennen und die letzte führt nur noch in die Herrlichkeit Gottes. Ist was ganz Großartiges. Gut, noch ein Hinweis auf Wasser. Wasser ist ja, wenn es hier vom gläsernen Meer die Rede ist, Wasser ist ja auch ein Mittel zur Reinigung. Im Alten Bund wurden Geräte damit gereinigt und es ist auch Darstellung von Nationen, das Meer zum Beispiel. Und wir haben bei Feuer das Gleiche. Es wurden Geräte auch mit Feuer gereinigt. Es gibt also verschiedene Reinigungsprozesse. Die Leibesgemeinde zum Beispiel wird mit dem Wort gereinigt. Also wir würden wahrscheinlich gar kein Feuer vertragen. Wir sind so minderwertiges Material, dass das im Feuer verbrennen täte. Und weil Gott barmherzig ist, nimmt er für die Gemeinde, weil das sind ja die, die nichts sind, sagt Paulus, nimmt er Wasser zur Reinigung, nämlich das Wasser des Wortes. Und heißt aber nicht, dass andere mit Feuer gereinigt werden. Siehst du an den Geräten im Alten Bund und siehst auch hier, wenn es um den Feuersee geht, als letzten Gerichtsort, dass auch dort Menschen mit dem Feuer gereinigt werden, wie immer das auch aussehen mag. Denkt dran, der Johannes hat was gesehen, was er versuchen muss, mit unserem Vokabular wiederzugeben, weil es wahrscheinlich so doll ist, dass er das gar nicht beschreiben kann. Uns fehlt die vierte Dimension. Wir haben also keine Ahnung von der vierten Dimension. Und wenn wir die hätten, würden wir es wahrscheinlich mit Worten beschreiben, die wieder keiner versteht. Und deswegen ist es ganz gut, dass es so ist, dass wir es eben nicht so verstehen können. Hier ist noch eine verwickelte Ausdrucksweise in dem Vers 6. Da heißt es, inmitten des Thrones und rings des Thrones sind vier Lebewesen. Mal da mal ein Bild von. Ich bin also ein bisschen Hobbymaler, also mal da mal ein Bild von, dass die im Thron sind und rings des Thrones sind vier Lebewesen. Das geht gar nicht. Das bringt mich zu Ezekiel, wo der das beschreibt mit den Rädern in den Rädern und den Felgen und den Augen und so. Ne? Also die bemühen sich, Dinge zu beschreiben mit unseren Worten, die eigentlich gar nicht zu beschreiben sind, damit wir wenigstens einen Funken Ahnung von dem haben, was sich da abspielt. Also keiner weiß das, ist schon alles Mögliche probiert worden, um das rauszufinden. Ja, wichtig ist, dass wir hier die Zahl 4 haben, es sind 4 Lebewesen, das hat einen Bezug zur Schöpfung und vielleicht sind das die Aufseher über die Schöpfung, ich komme gleich noch drauf. Ja, dann sind die voller Augen, beim Ezekiel gibt es das auch, der sieht die Göttlichkeit mit den Augen, das sind die Räder voller Augen, ne? Innen, außen, rundherum. Und hier heißt, die Lebewesen sind voller Augen, auch hinten vorne und mit den Flügeln drin und draußen und so weiter. Also unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir kennen ja den Pfau, gell? Wenn der sein Rad aufmacht, da sind ja auch lauter Augen drauf, ne? So, vorne und hinten, was weiß ich. Das ist eine schwache Vorstellung. Und wenn jetzt so ein Lebewesen vorne und hinten Augen hat, ich wünsche mir das ja manchmal, dass du auch rückwärts gucken kannst, aber sie werden halt hier so beschrieben. Interessant ist noch, dass wir jedem Lebewesen eine Zuordnung finden hier in der Enthüllung. Der erste, das wird ja jetzt im nächsten Vers beschrieben, sieht aus wie ein Löwe, dann gibt es ein Kalb, ein Mensch und ein Geier oder Adler. Der erste mit dem Löwe ist dem ersten Siegel zugeordnet und immer wenn dieses Siegel geöffnet wird und der Ruf kommt, komm, das machen diese Lebewesen, die rufen komm und dann kommt ein Pferd und da kommen 4 Pferde, nämlich ein weißes, ein feuerfarbenes, ein schwarzes und ein hellgrünes, manchmal steht bei euch fahles Pferd, glaube ich, das ist aber, wenn du dem Wort genau nachgehst, auch in Wörterbüchern, ist die Farbe des ganz frischen Grases, wenn du Gras gesät hast und das kommt raus, ne? Das ist ganz hellgrün und so ist das beschrieben. Kürzlich hat jemand irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war, darüber Zweifel gehabt und dann sagt ein anderer, das ist wie, wenn du was Falsches gegessen hast, dann siehst du im Gesicht auch so aus. Und da ist auch eine Möglichkeit, das zu vergleichen. Und ich weiß ja nicht, was bei dem hellgrünen Pferd alles schon passiert ist. Wir haben die Wirtschaftskrise hinter uns nach dem schwarzen Pferd. Und kann ja sein, dass die Leute dann hellgrün sind, weil sie nichts mehr Gescheites zu essen haben, möglicherweise. Du siehst also, es gibt noch mehr Leute, die sich Gedanken machen, wie denn das sein könnte. Ja, und in Verbindung mit diesen 4 Lebewesen, den 4 Pferden, den 4 Siegeln, gibt es ja ganz bestimmte Abläufe und das steuern im Grunde diese 4 Lebewesen, den ersten Teil der Endzeitgeschichte über diese Siegel. Ich weiß gar nicht genau, wenn wir da schon drüber gesprochen haben, spätestens in Holzhausen, wer da mitkommt, da wollen wir uns das etliches davon nochmal genauer angucken. Vor allem mit Bildern an der Wand, damit nicht, ja, denkt jetzt nicht an Nebukadnezar, sondern die Belser hat sowas. Das sind hier nicht so gefährliche Bilder, also damit man sich etwas vorstellen kann. Also diese 4 haben verschiedene Aufgaben, aber sie haben Gleichheiten. Gleichheit haben sie 6 Flügel zum Beispiel. Sagt mancher, ja, da sind das ja keine Cherube, das ist Seraphe, weil die in Jesaja 6 haben die 6 Flügel, die Seraphe, beim Ezekiel, die Cherube, die haben 4 Flügel. Warum haben die Cherube hier 4 Flügel, 6 Flügel? Dann müssen das doch Seraphe sein. Ne? Da muss ich mich darüber streiten. Hier steht, die Lebewesen haben 6 Flügel. Wegen mir sollen das Seraphe sein oder Cherube oder was ganz anderes. Es steht nicht da. Hier steht nur eben was von 6 Flügeln. Das ist doch schon mal allerhand. Seraph hat es mit Feuer zu tun. Das sagt schon das Wort. Das Hebräische. Und Cherub, das ist ein Meister, das hat es mit viel Sein zu tun. Das kommt von der Zahl 4. Also das Hebräische sagt mir, der eine kann viel und der andere hat es mit Feuer zu tun. Wenn ich die Engel in der Enthüllung sehe, das sind etliche, die viel können und mit Feuer umgehen. Das können wegen mir Cherub-Seraphe sein. Ich muss mich doch da nicht streiten. Verstehst du, hier steht Lebewesen, hat 6 Flügel, voller Augen. Und kann offensichtlich eine Menge und hat die Oberaufsicht über die Schöpfung vermutlich nur angedeutet. Beim Ezekiel haben diese Lebewesen, die er sieht, übrigens sind die nicht am Thron beim Ezekiel, sondern die kommen zu ihm und er wird hingeführt. Also das ist irgendwo anders. In der Enthüllung wird der Johannes ja dahin versetzt. Wir haben also schon mal einen geografischen Unterschied und heilsgeschichtlich, denke ich, gibt es auch einen Unterschied, weil die beim Ezekiel, da hat jeder einzelne 4 Gesichter. Und deswegen machen doch die Altertumsforscher und die die Archäologen, und ich will jetzt keinen Namen nennen, einer ganz besonders, sagt ja, die Hesekiel-Beschreibung ist in der Beschreibung von Außerirdischen, die Erde besucht haben. Weil das Adlergesicht, das ist der Schnorchel für die Sauerstoffflasche, gell, der geht nach hinten. Und die Maske sieht vorne aus wie ein Mensch, aber links und rechts sieht das aus wie ein Löwe oder ein Geier. Wie ein Löwe oder ein Geier oder ein Stier. Und das sind so die Apparaturen, die da in ihrer Raumrüstung haben oder wie auch immer. Ne? Also er tut sich sehr viel Mühe geben, das zu beschreiben. Das klingt auch sehr überzeugend, aber nur für Leute, die keine Ahnung von der Bibel haben. Wer die Bibel gut kennt, der wird auf so angebliche archäologische Beweise nicht hereinfallen, weil es sowas offensichtlich gar nicht gibt, sondern wir können nur vermuten, dass Jesus sagt, ich bin nicht aus diesem Kosmos, dass es eine andere Kosmoi gibt. Griechische Mehrzahl, wir würden sagen Kosmosse, gell, wie Atlasse, aber das passt nicht ganz. Also wäre möglich, aber da muss man nicht drüber spekulieren. In meinem Wort wird das nicht beschrieben, ich habe nur eine Andeutung, also lasse ich die Finger von. Da kann ich auch nur fantasieren. Prima, also der Vergleich zwischen Hesekiel und der Enthüllung, was diese vier Lebewesen angeht, ist äußerst schwierig, weil die Lebewesen in der Enthüllung hat jeder nur ein Gesicht. Und hier beim Hesekiel haben sie alle vier das Gesicht. Jetzt gibt es Ausleger, die sagen, ja, auch die Lebewesen und die Engel, alles hat mehrere Wesenteile. Und die Wesenteile haben verschiedene Aufgaben zu verschiedenen Zeiten, sodass es durchaus sein könnte, dass die Lebewesen, die der Hesekiel gesehen hat, jetzt in vier aufgeteilt worden sind und jetzt jeder nur ein Angesicht hat, weil sie eine neue Aufgabe haben. Ja, wo steht denn das? Das ist wieder nur eine Vermutung, verstehst du? Man kann da aus einer Vermutung keine Lehre machen, sondern da muss ich aufpassen, muss bei dem bleiben, was geschrieben steht. Schlicht ausgedrückt, wir wissen es nicht. Gib's doch zu, dass du es nicht weißt. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich kann nur lesen, was da steht. Verstehst du? Ob das dieselben sind oder nicht, ob das jetzt aus einem vier gemacht worden sind, das sind doch alles nur Spekulationen. Lass doch die Spekulation. Du kannst ja mal drüber reden, fantasieren oder was weiß ich, aber mach es nicht zu einer Lehre oder sag, ja, das ist so, weil der schlaue Bruder das so gesagt hat. Es gibt viele schlaue Brüder, die sich schon oft geirrt haben. So, jetzt sehen die aus wie Löwe, Kalb, Mensch und Geier. Da müssen wir noch was zu sagen. Der Löwe ist ja ein Bild. Ich benutze nur Argumente aus der Enthüllung. Also du kannst mit dem Löwe die ganze Bibel ausforschen. Das ist alles möglich. Ich will nur Kapitel 5, Vers 5 lesen. Ein einziger Text genügt uns. Weil sonst müssen wir zu jedem Tier eine eigene Predigt halten. Kapitel 5, Vers 5 heißt es, geht es ja um das Öffnen des Buchröllchens. Und da sagt man dann, einer aus den Ältesten sagt zu mir, weine nicht, nimm wahr, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat gesiegt, um das Buchröllchen zu öffnen. Also der Löwe aus dem Stamm Juda, wer ist denn das? Eben, was ist Christus? Der Allbeherrscher, der Allschöpfer, die größte Autorität neben dem Vater im ganzen Universum. Er ist der Leib des Vaters, die Hand, die Rechte, die Ausführende. Also Löwe, Darstellung höchsten Vermögens, was Regierung, Sieg, Gericht und all die Dinge betrifft. Der Löwe stellt also die höchste Macht dar, die es überhaupt gibt. Das benutzen natürlich auch die Feinde. Ich habe eine ganze Aufstellung gemacht über die Nachäffungen in der Enthüllung, wo der Feind das Original nachäfft. Und da gehört auch der Löwe dazu. Die Heuschrecken, wie sehen denn die aus? Die haben Zähne wie Löwen. Das sind doch Dämonen. Die Pferde, die da mitreiten, wie sehen denn die aus? Die haben Köpfe wie Löwen. Dämonisch, gell? Und was gibt's noch? Das wilde Tier. Das hat ein Maul wie ein Löwe. Also du siehst, die Löwendarstellung benutzt auch der Feind, um seine Autorität zu dokumentieren. Wie sieht es mit dem Kalb aus? Ja, oder Stier. Auch recht. Am Sinai, was haben die gemacht? Der Aaron, dann hat sich weich kloppen lassen und hat gesagt, ja gut, bring Schmuck her, wir machen uns einen Gott, gell, weil ihr keinen mehr habt. Das goldene Kalb oder der goldene Stier. Im Bethel und dann, nach der Teilung des Reiches, was hat der Jerobeam gemacht? da ganz oben und in Bethel unten hat er einen Kalb hingestellt und hat gesagt, das ist jetzt euer Gott, muss nicht mehr nach Jerusalem gehen. Und wenn also es um Kalb geht oder Stier oder Rind, junges Rind, was immer damit beschrieben wird, würde also bedeuten, in dieser Symbolik, hier geht es um Göttlichkeit, Darstellung von Göttlichkeit. Die fremden Götter haben sich mit Stieren dargestellt. Wo haben denn die das her? Die sind noch so, ich muss ganz vorsichtig sein, kürzlich hat mich einer erinnert, mäßige dich in deinen Ausdrücken, die sind ja so uninformiert, ist ein höflicher Ausdruck, weil sie zu wenig Ahnung von Heilsgeschichte haben, dass sie nicht wissen, dass das Original, was sie darstellen, eine ganz bestimmte Bedeutung hat, an die sie nie heranreichen werden. Ach, was war das wieder ein Satz? Vergiss es. Also ich habe es versucht, höflich auszudrücken. Wir lernen, dass die Geister Gott nachäffen, sonst gar nichts. Die äffen die Auferstehung Jesu nach und noch viele andere Dinge. Die Namen, die Versiegelung, kannst alles nachlesen. Und jetzt wird auch hier etwas dargestellt, was auch die anderen nachäffen. Die Lebewesen haben also eine gewisse Göttlichkeit, indem sie Aufgaben ausführen, die Gott ihnen zugeteilt hat. Als Aufseher über die Schöpfung vielleicht. Ich behandle das ganz vorsichtig. Also die Kalb Stier-Darstellung ist eine Göttlichkeitsdarstellung. Das Angesicht eines Menschen, das Nächste, was fällt uns dabei ein? Ja, die Heuschrecken, sagte der Begriff Heuschrecke was in unserer modernen Zeit, seit 2, 3, 4 Jahren wird von Heuschrecken gesprochen. Das sind Leute, die über diese Erde fliegen und Firmen aufkaufen, die zerschlagen, Riesengewinne machen und den Schrott zurücklassen. Den bezahlen wir dann, weil wir haben ja das meiste Geld, weil wir so viele sind. Gell? Und wenn ich jetzt dieses Menschenangesicht, mit welchem Pferd wird denn das Fleischgesetz in der Tabelle, mit dem dritten Siegel, mit dem schwarzen Pferd, da klingelt es gleich, schwarz, Wirtschaftskrise, verstehst du? Heuschrecke, Wirtschaftskrise, schwarz, Pferd, Gesicht eines Menschen. Und in dieser Kombination könnte es also durchaus sein, wenn wir die Heilsgeschichte Schritt für Schritt betrachten, beim dritten Siegel ist nämlich, erst war Frieden, dann ist Krieg, dann kommt die Wirtschaftskrise, nicht die, die wir hatten, das war alles Spielerei. Da kommen gewaltige Dinge, von denen wir nicht mal träumen können, was da alles passiert. Ich glaube, die heute gläubig sind, sind zu dieser Zeit entrückt, weil das ist nach Mitternacht. So dass wir das von oben begutachten können, aber wir sind nicht leidensscheu oder haben Angst vor Heilsgeschichte. Es ist halt so, wenn es uns verordnet wird, hier zu bleiben, denke ich, würden die meisten von uns sagen, okay, wenn Gott das will, bleibe ich auch hier. Aber es muss ja nicht sein. Gell? Aber eins sehen wir, es kommt eine gewaltige Umwälzung. Und das nachdem ein religiöses Weltsystem beseitigt wurde, von der Politik und anschließend das politische und wirtschaftliche Weltsystem auch kaputt geht. Und das ist der Moment, glaube ich, hier, wo auch das dritte Siegel seinen Ansatz findet, dass das Babylon der Endzeit dann in große Schwierigkeiten kommt, wenn dann, nachdem die Hure beseitigt ist als Religionssystem, es auch in die Wirtschaft geht. Also die Heuschreckendarstellung im Menschengesicht, bei diesem Lebewesen sagt mir also, der ist verantwortlich beim dritten Siegel für das, was den Menschen dann alles hier passiert in der globalen Weltwirtschaft. Jetzt haben wir noch den Geier. Bei euch steht der Adler. Um es gleich vorweg zu sagen, ich war vor etlichen Jahren ein begeisterter Verfechter des Geiers und habe gesagt, das heißt immer Geier. Und du weißt, man wächst ja am Glauben. Heute bin ich so weit, dass ich, nachdem ich so viele Texte gelesen habe, sagen kann, sowohl als auch. Das kann ein Adler sein, aber auch ein Geier. Und ich kann es auch beweisen. Das ist immer wichtig. Das Wort, das hebräische Wort, ich verschone euch damit, das wird ja in Micha beschrieben, Kapitel 1, Vers 16. Da heißt es, mache deine Glatze größer, ich sage es mal ganz einfach, wie die des Adlers. Hat der Adler eine Glatze? Nee. Ich habe nur, also höchstens, wenn er sich rasiert hätte. Also von Natur hat ein Adler keine Glatze. Also kann das hier bei Micha nie und nimmer ein Adler sein, wenn es um die Verglatzung, so wird es ja wörtlich gesagt, also wenn das Breitmachen der Glatze geht, beim Adler. Aber, wenn du beim Daniel liest, Kapitel 4, Vers 30, da sollen sich die Haare mehren wie die des Geiers. Im Moment wachsen jetzt bei dem wieder Haare, dann ist es wahrscheinlich ein Adler, gell? Und wenn wir dem Wort genau auf den Grund gehen, stellen wir fest, es ist für beides verwendet worden. Sowohl für Adler als auch für Geier. Es gibt noch eine Ausnahme, den sogenannten Schmutzgeier, so wird es manchmal genannt, ist ein ganz anderes Wort, manche Sachen auch Storch. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Darstellungen. Aber wichtig ist für uns, und heilsgeschichtlich, wenn ich heilsgeschichtlich denke und das Wort Geier weiß, dass es das auch gibt, und im Neuen Testament wird nicht unterschieden zwischen Adler und Geier. Da haben wir nur ein Wort, was beide beschreibt. Dann müsste ich, wenn ich heilsgeschichtlich denke, mich für Geier entscheiden. Was macht denn ein Geier? Ein Geier frisst Aas. Gell? Er verwandelt Todesfleisch in Leben. Indem er das frisst und in sich aufnimmt, wird es in dem Geier wesenhaft zu leben. Das ist ein heilsgeschichtlicher Bezug auf die Wiederherstellung des Todeswesens ins Leben. Was hat Jesus gesagt? Wenn das Korn nicht stirbt, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ohne Frucht. Du musst sterben. Paulus sagt, wenn du was sähst, dann stirbt das, um neues Leben hervorzubringen. Er sagt in 1. Korinther 15, 36, wenn du das nicht siehst, dann bist du ein Unverständiger. Du musst erstmal sterben, damit du leben kannst, ist sein Argument. Psalm 22, ich bin ein Wurm. Was macht denn der Wurm, der angeblich nicht stirbt? Markus 9, 44 steht da, dass der Wurm nicht stirbt. Übrigens, der Vers gibt es nur in einer einzigen Handschrift. Aber okay, ich nehme den trotzdem als echt. Warum stirbt denn der nicht? Ja, der kann doch nicht sterben, solange es was zu fressen gibt, gell? Der Wurm verwandelt Todeswesen in Leben, ganz einfach. Er macht dasselbe wie der Geier. Das ist ein Bild auf Christus, heilsgeschichtlich. Das heißt, wir haben hier in dieser Darstellung des Geiers einen ganz, ganz deutlichen Hinweis auf das Ziel der Heilsgeschichte, Leben für alle. Und damit ist für mich das klar. Da kann ich die anderen Stellen, wo der Adler die Jungen auf seinen Flügeln trägt, die kann ich dann auch als Adler lesen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und wer da unbedingt sagt, ja, die Geier machen das aus, da gibt es ja jetzt Leute, die nur da ganz genau nachforschen und so lange suchen in irgendeiner Wildnis, bis sie einen Geier sehen, der seine Jungen auch auf den Flügel hat, und dann kannst du sagen, ja, es heißt doch Geier, verstehst du? Also das muss ich nicht machen, ich würde gerne mal in die Wildnis reisen, warum nicht? Aber nur um das herauszufinden, ist müßig, sondern ich sehe in der Schrift, es kann beides sein, aber heilsgeschichtlich ist entscheidend, dass der Geier Todeswesen in Leben verwandelt. Und danach muss ich gehen. So. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Beim Vers 6, gell? Oder bei Vers 7. Ist schwierig. Gut, also, nicht aufgeben, weiterkämpfen. Ich zitiere euch nochmal einen Rabbi aus ganz alten Zeiten. Um 300 etwa hat der Rabbi Abahu, ich kenne ihn nicht, gesagt, vier Mächtige oder Hohe gibt es zu den vier Lebewesen. Der Mächtige unter den Vögeln ist der Adler. Der Mächtige unter den Haustieren ist der Stier. Und der Mächtige unter den wilden Tieren ist der Löwe. Der Mächtigste unter allen ist der Mensch. So hat er das ausgelegt. Gell? Auch gut. Und du siehst, es gibt verschiedene Denkansätze. So, der Rest ist nicht mehr so schwierig, weil es geht ja darum, dass es heißt, sie haben je sechs Flügel, Vers 8, die voller Augen sind, sie rufen ständig heilig, 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 Herr. Gibt es übrigens eine Handschrift, da steht das achtmal hintereinander, heilig, im Sinaiticus. Und hier nur dreimal, der hatte keine Lust mehr zum Schreiben vielleicht, ne? Der hat das abgeschrieben und sagt, dreimal reicht auch, ne? Oder der andere hat gedacht, wir machen mal was dazu, damit das besonders heilig wird, keine Ahnung. Ne? Wir können sie mal fragen, wenn wir sie treffen. Und dann heißt es hier heilig, wer? Gott, der Allhaltende, der war, der ist und der kommt. Ja, wenn wir diese Flügelgeschichte hier, wir haben das meiste schon besprochen, deswegen kann ich das jetzt fast übergehen, betrachten, dann haben die alle Augen. Beim Hesekiel haben die Augen und in der Enthüllung auch, aber ein bisschen anders angeordnet. In der Enthüllung heißt es, die Lebewesen, wenn du genau liest, sie hatten je 6 Flügel und ringsum und innen voller Augen. Mehr steht da nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, die Flügel waren voller Augen. Du kannst auch sagen, das ganze Lebewesen war voller Augen. Naheliegender von der Grammatik ist, dass der ganze Kerl voller Augen ist, also vorne und hinten. Bei Segel hatten wir das mit den Rädern. Da waren die Augen in den Rädern und den Felgen, wie sie auch genannt werden, gelegentlich. Aber wichtig ist hier, dass wir noch was verstehen, nämlich bei den Flügeln gar nicht lange aufhalten. Hier heißt es, der Herr, Gott, der Allhaltende, der war, der ist und der kommt. Die haben einen Schwerpunkt und gleichzeitig eine Hürde in der Enthüllung. In der Enthüllung wird ja 15 Mal Gott selber, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, als Kyrios bezeichnet, als Herr. Und 7 andere gibt es als Abweichungen, zum Teil auch für Christus. Also wir müssen hier auch in der Enthüllung, ganz besonders bei diesen Begriffen, feststellen, der Herr, der Kyrios, die Liebe, der Name, die Göttlichkeit, das Allhaltende, die Allmacht, das war, ist und kommt, trifft auf beide zu. Ja, das sagen manche, Moment, es kommt immer nur der Herr, Christus, der Herr, der kommt. Ja, dann hast du die letzten 2 Kapitel der Enthüllung noch nicht gelesen. Da steht drin, dass auch Gott kommt, gell? Der kommt sogar auf die Erde, da heißt, er zählt zusammen mit den Menschen. Der ist in dem neuen Jerusalem auf dieser 4. Erde, wie ich es sehen darf, das Zentrum, das Ziel von allem. Dort wird alles in die Gottesherrlichkeit verwandelt, sodass am Ende es keine Schöpfung mehr gibt. Das heißt, alle Schöpfung landet in der Herrlichkeit Gottes. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also du kannst das nicht trennen. Und damit ist für mich gerade auch die Enthüllung ein großartiges Buch zu beweisen, dass Christus Göttlichkeit besitzt. Zunehmend besteht die Gefahr auch in Teilen von unseren Brüderreihen, dass man der Göttlichkeit Jesu, dass man die wegmacht, dass man die Göttlichkeit Jesu reduziert. Es geht sogar schon so weit, dass manche sagen, Josef hat Jesus gezeugt. Davon muss man warnen. Also wenn ich das hier predige, dann schmeißt mich raus, gell? Hier haben wir noch einen Prediger hier. Aber verstehst du, gerade die Enthüllung ist es, die ganz deutlich macht, Gott und Christus kannst du nicht trennen, wenn es um die wesenhafte Göttlichkeit geht. Undenkbar. Und deshalb rufen diese Lebewesen, und das ist ja auch eine gute Aussage im Vers 9, Herrlichkeit und Wertschätzung und Danksagung gehören dem, der auf dem Thron sitzt. Das heißt, die gesamte Herrlichkeit wird hier, wenn du die Enthüllung jetzt wieder durchgehst, wir könnten jetzt für dich zu jedem Begriff in der Enthüllung 4, 5 Stellen finden, wo gesagt wird, dass nicht nur die Lebewesen, nicht nur die Ältesten, sondern bis hin zu alle Nationen, Enthüllung 21, 24, 26, da steht es, das ist das Ziel, alle Nationen diese Herrlichkeit Gott zusprechen. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte, eindeutig. Und die 4 Lebewesen hier machen quasi im Kapitel 4 damit auch den Anfang. Und dann steht hier, dass das ganze Geschehen, auch die 24 Ältesten im Vers 10, so lange läuft, wie die Äonen laufen, nämlich hinein in die Äonen der Äonen gibt es auch Anbetung und all das. Warum denn nicht in Ewigkeit? Das klingt doch viel besser. Warum beten diese Lebewesen Gott nicht in Ewigkeit an? Ja, weil es nicht hier steht. Weil hier die Enthüllung und die ganze Bibel uns nur die Zeit der Äonen schildert. Wir haben keine Ahnung, was danach kommt. Es wird nirgends was gesagt, was nach den Äonen ist. Wir erfahren höchstens was, was vor den Äonen war. In Hebräer 1, Vers 2 steht, Gott hat in Christus die Äonen gemacht. Also war er vorher schon mal da. Sehr tröstlich zu wissen, dass er länger lebt, als die Äonen dauern. Wenn ich also von Ewigkeit rede und das mit Gott verbinde, mache ich ihn klein und Christus auch. Er ist größer als die Ewigkeit, nämlich er ist äonisch, innerhalb der Äonen. Es gab ihn aber vorher schon und es gibt ihn auch danach. Würde also bedeuten, diese ganzen Vorgänge, um die es hier geht, haben doch nur diese Äonen dieser Schöpfung Zeit. Wenn alles in die Gottesherrlichkeit gekommen ist, Römer 11, 36, Gott allen alles ist, es nur noch Gott da ist und alles ist in ihm drin, dann braucht es keine Äonen mehr. Weil Äonen haben es mit Schöpfung zu tun. Die sind geschaffen und die ganzen Kosmoi, wenn es viele gibt, sind innerhalb dieser Äonen angeordnet. Also, das Äonische hat seine Berechtigung, weil das Anfang und Ende hat und dann geht was ganz Neues los, was ganz Neues, von dem wir keine Ahnung haben. Also reden nicht von aller Ewigkeit. Es gibt die Ewigkeit im Sinne unseres Verständnisses, aber nicht im biblischen Verständnis. Mit diesem Wort, ich muss mal anders erklären, sie hängt nicht an diesem Wort. Und damit wäre ich beim Vers 11 und auch am Ende, denn hier heißt es, was sagen die? Ihm ist die Herrlichkeit, die Wertschätzung, die Vermögenskraft, er hat es all erschaffen. Und wegen ihm ist das alles überhaupt entstanden, in Gang gebracht und er hält es am Leben. Ja, ist das nicht wunderbar? Wir erfahren also hier in der Enthüllung auf vielfache Weise etwas über die Heilsgeschichte der Äonen, über das Handeln Gottes, über seine Herrlichkeit, können einen Blick in den Himmel tun. Und wenn du noch weißt, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen und werden es vielleicht noch mal tun, dass wir Teil davon, dem Lämmlein sind, was diese ganzen Handlungen mit ausführt, dann ist das sehr, dann muss der Bruder nochmal ein Lied dichten, was wir vorhin gesungen haben, er muss das noch mit reinnehmen, dass wir Anteil haben an dieser herrlichen Heilsgeschichte und ihrer Vollendung. Und darauf freue ich mich auch heute schon und kann nur sagen, der Vers 3 hat recht, glückselig, wer sich damit beschäftigt, liest die Enthüllung und du wirst glückselig. Amen.